Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Starke Frauen, in dem wir euch jede Woche eine tolle und beeindruckende Frau vorstellen. Aber zuerst begrüße ich eine weitere wundervolle Frau, nämlich meine Partnerin in Crime seit über 5 Jahren, die wundervolle, großartige, begeisterungsfähige und mich immer wieder begeisternde Kim Seidler.
Ah, oh, Katrin. Katrin ist gerade mit dem Handy drin und ich sehe sie übers Handy und das sieht so cool aus, wie sie sich so freut auch auf diesem Podcast. An meiner Seite die wunderbare, großartige, großherzige, strahlende Katrin Jakob. Wen stellen wir heute vor?
Küsse gehen raus. Wen stellen wir heute vor? Nachdem wir uns in der vorletzten Folge mit der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer beschäftigt haben, kommen wir heute zu einer ebenfalls jüdisch geborenen Frau, der es zur Zeit des Zweiten Weltkriegs jedoch wesentlich besser erging als Margot. Viele kennen vielleicht mindestens eine Schule, die nach ihr benannt wurde, ein Institut, das ihren Namen trägt oder ähnliches, von denen es inzwischen wirklich zahlreiche in Deutschland gibt. Und nicht nur das. Sie ist eine echte Pionierin, natürlich vor allem durch ihre Forschungsarbeit im Bereich der Kernphysik, aber auch durch ihren Status.
Oh ja. Wir sprechen heute über Lise Meitner. Sie war Deutschlands erste, und jetzt hier ein dickes Ausrufezeichen, erste als Hochschuldozentin habilitierte Frau überhaupt und wurde dann die erste weibliche Professorin für Physik in Deutschland. Ihr Spezialgebiet Kernphysik. Aber auch im Feld der Chemie erwarb sie zahlreiche Verdienste. Sie erinnert ein bisschen an Marie Curie. Ja, Physik und Chemie in der Doppelung.
Ja.
Und jetzt haltet euch fest. Sie wurde 19 Mal für den Nobelpreis für Chemie nominiert und 30 Mal für das Fach Physik. Mhm. Bekommen hat sie ihn jedoch nie. Wie es dazu kam oder eben nicht, das dröseln wir jetzt mal ein wenig für euch auf und beginnen in ihrer Kindheit.
Ihr kennt das ja. Wo wurde sie geboren, wann wurde sie geboren und so weiter. Manchmal wissen wir das Wann aus nachvollziehbaren Gründen leider nicht genau, so wie bei der als Sklavin geborenen Harriet Tubman zum Beispiel oder bei Frauen, deren Leben schon weit zurückliegt. Aber auch hier ist es etwas schräg, denn für Elise, genannt Lise Meitner, kursieren bis heute 2 Geburtsdaten, der 7. November und der 17. November 1878. In Lises Biografie von David Rennert und Tanja Traxler wird gemutmaßt, dass etwa 10 Jahre nach ihrer Geburt von einem Beamten schlicht vergessen wurde, die 1 der 17 auszuschreiben, und sie damit formal 10 Tage älter wird. Wir nehmen jetzt also mal den 17. an, da es einen entsprechenden Taufbucheintrag gibt, obwohl sie ihren Geburtstag selbst immer am 7. gefeiert haben soll.
Es wird also gleich direkt kompliziert, aber mit kompliziert wird sich Lise noch vertraut machen, so viel sei schon mal vorweggeschickt. Und umso schöner, dass wir den Rest sehr genau wissen, zum Beispiel ihren Geburtsort. Es ist nämlich das wunderschöne Wien, neben Budapest, neben Budapest seinerzeit die Hauptstadt der damaligen Monarchie Österreich-Ungarn. Und zwar in Wien-Leopoldstadt in der Kaiser-Josef-Straße 27, der späteren Heine-Straße 27, ja. Dort befand sich die Wohnung des als liberal geltenden jüdischstämmigen Ehepaars Hedwig Meitner Skovran, also beziehungsweise geborene Skovran, wahrscheinlich Hausfrau, und Philipp Meitner, einem Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei, und er selber ist begeisterter Schachspieler gewesen. Liese war das dritte Kind der Familie. Ihre älteren Schwestern hießen Gisela und Auguste. Nach ihr folgten dann Moritz, Carola, Max, Frieda und Walter. Wahnsinn. Inwieweit die Familie die Kinder damals religiös erzogen hat, ist nicht ganz klar.
Ja. Ach, Wien. Ja, da fliege ich auch bald wieder hin. Ich freue mich. Anyway, Gisela, ihre Schwester, beschrieb Liese in ihren Aufzeichnungen damals wie folgt. Liese war in einer speziellen Art ein für Mutter schwer erziehbares Kind. Sie war die einzige von uns, die die Mutter zu Jähzorn und Schlägen hinreißen konnte. Zitat Ende. Schläge gehörten damals ja leider häufig noch zur Erziehung. Die Eltern waren keine streng praktizierenden Juden, sondern wandten sich später zumindest teilweise dem Protestantismus zu. Liese ließ sich 1908, also knapp 30 Jahre nach ihrer Geburt, dann auch offiziell taufen. Die Bildung spielte in der Familie jedenfalls mehr als die Religion de facto eine ganz entscheidende Rolle. Von Lieses vier Schwestern sollten drei später ebenfalls Doktorinnentitel erringen, was damals noch enorm selten war, heute ja auch. Woran lag das? Vor allem an der liberalen Erziehung ihrer Eltern. Besonders Vater Philipp soll sich enorm für eine gute und jener der jungen gleichwertigen Bildung der Mädchen eingesetzt haben und ihnen immer wieder Bücher mitgebracht haben.
Richtig toll. Ja. Denn vor allem Liese zeigt sich als Kind als enorm wissbegierig. Die Zeitschrift Geo beschreibt beispielsweise, wie Liese fasziniert von den bunten Schlieren war, die von Öl in Wasserpfützen erzeugt wurden. Die Versorgung mit Büchern durch den Vater war leider auch notwendig, denn damals gab es keine weiterführenden Schulen für Mädchen. Die Schulzeit endete für Mädchen mit etwa 14 Jahren. Ein Wechsel auf das Gymnasium blieb somit auch Liese und ihren Schwestern verwehrt. Was tat Liese? Sie ließ sich bereits mit 10 Jahren an einer Bürgerschule in einer dreijährigen Ausbildung zur Französischlehrerin ausbilden und büffelte alleine weiter, vielleicht aber auch mit ihren Schwestern zusammen. So schaffte sie es 1901, als auswärtige Schülerin ihre Matura, also Abitur, auf einer Knabenschule in Wien, dem akademischen Gymnasium, abzulegen. Was für ein Ehrgeiz! Vorgelebt allerdings schon 2 Jahre zuvor von ihrer älteren Schwester Gisela, die 1900 als eine der ersten Frauen in Österreich ein Medizinstudium begann.
Die andere ältere Schwester, Auguste, war Pianistin und studierte später als erste Frau Kompositionslehre am Wiener Konservatorium. Die Geschwister hatten dabei auch etwas Glück, denn erst 1897 wurden die österreichischen Bildungsgesetze insofern geändert, dass Frauen die Möglichkeit gegeben wurde, an Universitäten zu studieren. Lieses Vorbereitung auf die sogenannte Externistenmatura wurde von ihren Eltern auch ganz gezielt finanziert. Sie bekam nämlich Privatunterricht.
Ja, was ist denn bitte ein Externist? Matura.
Eine Externistenmatura. Also Matura ist ja das österreichische Abitur und die Externistenmatura ist sozusagen das nachgeholte Abitur ohne vorherigen Schulunterricht. Also eben durch den Privatunterricht, sozusagen ein externer Einstieg. Der war auch nötig, denn die entsprechende Prüfung war umfangreicher als die reguläre, also dieser Privatunterricht war nötig. Die entsprechende Prüfung war umfangreicher als die reguläre, die Jungs absolvierten. Liese bestand 1901 als eine von nur 4 und insgesamt waren es 14 Mädchen diese Matura. Oh. Kleiner Sidefact, eine von jenen, die bestanden, war Henriette Boltzmann, die Tochter des berühmten Physikers und Philosophen Ludwig Boltzmann. Für euch, die ihn auch nicht kennen, wie ich, bitte gern nochmal nachschlagen. In der Vorbereitungszeit auf diese Prüfung zeigte sich immer mehr, was für eine Begeisterung die junge Liese für Naturwissenschaften zeigte. Das traf sich gut, denn ihr Privatlehrer war der junge Physiker Arthur Savassi, der sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Zitat Liese: Er hatte eine wahrliche Gabe, den Gegenstand der Mathematik und Physik auf überaus anregende Art und Weise zu vermitteln.
Ach ja, so einen Lehrer wünscht man sich. Wenn ich so an meinen Physiklehrer denke, der damals reinkam, wir waren ja 15 Mädchen und 3 Jungs. Was denn hier so viele Mädchen? Wollt ihr, gehört doch alle hinter den Herd. Da hatte ich halt wenig Bock, mich dann mit Physik zu beschäftigen, leider. Also so einen Lehrer wünscht man sich wirklich. Ja. Dank der neuen Gesetzgebung konnte sich Lise jedenfalls direkt nach ihrer Matura 1901 an der Universität Wien einschreiben. Formal in der Philosophischen Fakultät, der die PhysikerInnen damals untergeordnet waren. Die erste Frau, die ein Physikstudium begann, war übrigens 1899 Olga Steindler.
In Österreich, mhm, ne?
Ja, in Österreich, mhm. Ja. Lise besuchte Seminare in Physik, Mathematik, Chemie und Botanik. Lise dazu, Zitat, ohne Zweifel begann ich mein Studium, wie so viele andere junge Studenten, damit, dass ich zu viele Vorlesungen besuchte, Zitat Ende. Im Laufe des Studiums begeisterte sich Lise vor allem für die Vorlesungsreihen von Ludwig Boltzmann, mit dessen Tochter sie ja kurz zuvor die Matura-Prüfung abgelegt hatte. Zitat, Boltzmann hatte keinerlei Hemmungen, seinen Enthusiasmus, während er sprach, zu zeigen. Diese Tatsache riss natürlich seine Hörer mit. Es machte ihm auch sehr viel Spaß, Bemerkungen völlig persönlichen Charakters in seine Vorlesung einzubringen. Dabei erinnere ich mich besonders daran, auf wie viel Schwierigkeiten und Oppositionen er traf, weil er von der realen Existenz von Atomen überzeugt war und wie er von philosophischer Seite angegriffen wurde, ohne immer zu verstehen, was die Philosophen gegen ihn hatten. Zitat Ende.
Wie geil. Super Anekdote. Im Dezember 1905 bestand Lise ihre Promotionsprüfung, das sogenannte Rigorosum, mit Auszeichnung und überhaupt erst als zweite Frau dort. Der Titel ihrer Dissertation war Prüfung einer Formel Maxwells, veröffentlicht 1906 unter dem Titel Wärmeleitung in inhomogenen Körpern. In der Zeit danach hatte Lise zwar eine akademische Karriere im Auge, bereitete sich aber auch auf die Lehramtsprüfung in Mathematik und Physik vor. Zitat, die Frage, ob ich als Mädchen später die Möglichkeit haben würde, wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, hat mich damals nicht ernsthaft beschäftigt. Später habe ich begriffen, wie viel Dank speziell jede in einem geistigen Beruf tätige Frau den Frauen schuldig ist, die um die Gleichberechtigung gekämpft haben. Zitat Ende. Ihr hoch angesehener Professor Ludwig Boltzmann, damals Leiter des Physikalischen Instituts, beging jedoch 1906 Selbstmord. Die neuen Leiter des Physikalischen Instituts, darunter Stefan Meyer, machten Lise mit dem relativ neuen Feld der, und jetzt haben wir es, Radioaktivität bekannt. Lise begann also in diesem Feld zu forschen und veröffentlichte noch im selben Jahr, das ist das Jahr 1906, eine erste Arbeit dazu.
In der Zeit erschien auch der berühmte Physiker Max Planck in Wien, der Boltzmann sehr geschätzt hatte und damals Professor in Berlin war. Lises akademischer Ehrgeiz war damit geweckt. Ihre Biografen vermuten, dass sie sich sogar bei Marie Curie in Paris bewarb, jedoch eine Absage bekam. Marie Curie haben wir ja auch übrigens eine Folge Nummer 33 gewidmet. Lise ging schließlich auch, beeindruckt durch Max Planck, 1907 in die Hauptstadt des damaligen Deutschen Reichs, nach Berlin.
Ja, von Wien nach Berlin, auch diesen Umzug kenne ich gut, wobei das vermutlich auch das Einzige ist, was Lise Meitner und ich gemeinsam haben.
Immerhin.
Lise bewarb sich als Forscherin dann bei einem Institut, das Frauen nicht einmal als Studentinnen aufnahm, denn wir sind ja hier in Preußen, nicht in Österreich. Max Planck soll laut Geo erst nur müde gelächelt, schließlich jedoch zugestimmt haben. Anderswo steht, dass es Plancks Initiative sogar war, Lise nach Berlin einzuladen. So oder so, es ging 1907 für Lise nach Berlin. Doch das war nur die halbe Miete, denn Lise musste jemanden finden, der auch bereit war, mit ihr zusammenzuarbeiten. Diesen jemand fand Lise mit Otto Hahn. Den kennt man vielleicht auch wenn man nicht so sehr in Physik aufgepasst hat. Mit diesem sollte sie ab dann ganze 3 Jahrzehnte zusammenarbeiten.
Da haben wir auch ein Zitat mitgebracht. Dass Hahn der beste lebende radioaktive Chemiker, also Radiochemiker war, und dass ich immer eine wasserreine Physikerin geblieben bin, für die die einfachste Formel aus der organischen Chemie immer Mystik bedeutete, war doch eine gute Grundlage und eine gute Ergänzung in unserer Zusammenarbeit. Zitat Ende. Lise forschte jedoch unter erschwerten Bedingungen, denn erst einmal wurde sie 5 Jahre lang nicht bezahlt. Wahnsinn. Und zweitens hatte sie als Frau keinen Zugang zu wichtigen Laborräumen und musste das Institut durch die Hintertür betreten und verlassen, sollte sich vor den ausschließlich männlichen Studenten nicht blicken lassen. Das galt so lange, bis 1909 das Frauenstudium in Preußen offiziell eingeführt wurde.
Das ist wirklich total krass. Das kann man sich heute einfach auch nicht vorstellen. Naja, es ist jetzt auch über 100 Jahre her. Aber anyway, es gab...
Da wollen wir nie wieder hinkommen.
Nee, auf jeden Fall. Es gab allerdings auch schon vorher eine Ausnahme. Elsa Neumann nämlich promovierte 1899 an der Universität, kam jedoch 1902 bei einem Experiment mit Blausäure ums Leben. Max Planck soll einer ihrer Förderer gewesen sein, hatte laut Lise jedoch immer noch gewisse Probleme damit, Frauen in der Wissenschaft zu akzeptieren. Das erinnert mich auch an den verfilmten Bestseller von Bonnie Garmus, den ich wirklich empfehlen kann, Eine Frage der Chemie. Einfach reinschauen und ihr wisst genau, was ich meine. Jedenfalls, dass Lise in Berlin dennoch Anschluss fand, hatte sie auch nach eigenen Angaben der Physikerin und Botanikerin Gerda von Ubisch zu verdanken, die ihr half, ihre Schüchternheit zu überwinden. Sie sagte: Glauben Sie mir bitte, ich habe niemals vergessen, was Sie für eine Hilfe für mich waren, als ich als relativ junges Madel nach Berlin kam, niemanden kannte und von einer Schüchternheit war, wie Sie so richtig bemerken, die an Menschenangst grenzte. Zitat Ende. Also Zitat ist von Lise.
Mhm. Beruflich ging es aber spätestens ab jetzt im Eiltempo voran. Mit Otto Hahn, den Lise liebevoll Hähnchen nannte, gelang eine fruchtbare Zusammenarbeit, die wir als Nicht-Physikerinnen weder im Detail beschreiben noch überhaupt verstehen können. Und wir versuchen es auch gar nicht. Ja. 1909 entdeckte Otto Hahn wahrscheinlich mit Lise Meitners Hilfe den sogenannten radioaktiven Rückstoß, den Lise unter anderem bei der Physikalischen Gesellschaft vortrug. Das ist so eine Art Verein bzw. Fachgesellschaft, die Tagungen und Veranstaltungen organisiert. Heute haben die 55.000 Mitglieder. Mit der sogenannten Rückstoßmethode entdeckten die beiden dann auch weitere radioaktive Nuklide, wie das sogenannte Thorium-D, und machten sich in der Physik einen Namen, denn die Rückstoßmethode war für die spätere Gewinnung künstlicher radioaktiver Substanzen von großer Wichtigkeit.
Wie gesagt, wir können jetzt hier nicht tiefer einsteigen in die Physik, aber Nuklid nochmal ganz kurz erklärt von chemie.de. Ein Nuklid, von lateinisch Nucleus, ist in der Kernphysik ein Atomkern, der durch eine bestimmte Anzahl von Protonen und Neutronen gekennzeichnet ist, wodurch die Atomart bestimmt werden kann. Also Nuklide sind sowas wie eine Kernsorte, kann man sagen. Wichtig ist, sie machten gehörig auf sich aufmerksam, die beiden, und lernten dann auch so wichtige Persönlichkeiten wie Marie Curie, Albert Einstein und Hans Geiger kennen. Berlin war damals ein enorm bedeutender Knotenpunkt der naturwissenschaftlichen Forschung, und die GEO schreibt dazu: Zwischen 1901 und dem Ende der Weimarer Republik 1933 gewinnen deutsche Wissenschaftler mehr als ein Drittel aller naturwissenschaftlichen Nobelpreise. Das ist wirklich krass. Auch für Lise besserten sich die Bedingungen langsam. 1912 wurde sie Assistentin von Max Planck und damit die erste weibliche Universitätsassistentin Preußens. Und das als Wienerin. Na, geh bitte.
Gemeinsam mit Otto Hahn ging Lise außerdem an das neu gegründete Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin-Dahlem. 1913 dann eine besondere Ehre, wie die Wissenschaftshistorikerin Annette Vogt im Deutschlandfunk erklärt. Zitat: Und in dem Institut wird Lise Meitner wissenschaftliches Mitglied. Das ist die höchste Position, die sie bekommen können. Und sie ist die erste Frau. Damit war sie Otto Hahn formal gleichgestellt, verdiente allerdings nur, und da sind wir wieder beim Pay Gap, verdiente allerdings nur 1.500 Mark, Otto Hahn verdiente 5.000. Naja, und dann kam erst einmal der Krieg.
Der Erste Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 stattfand, nochmal zur Erinnerung. Und der Fairness halber müssen wir hier sagen, dass Lise sich nicht von einer gewissen Kriegsbegeisterung lossagen konnte. Sie bewarb sich daher freiwillig beim Roten Kreuz, wird dort jedoch wegen Überfüllung der Krankenpflegekurse abgelehnt. Schließlich wurde sie 1915 Röntgenschwester in einem Feldlazarett, während Otto Hahn an der Front kämpft und dort auch verwundet wird. Eine traurige Rolle spielt Hahn, als er in der zweiten Flandernschlacht bei Ypern im heutigen Belgien am Einsatz von Chlorgas beteiligt war, woraufhin 5.000 Soldaten starben und weitere 10.000 verletzt wurden. Lise hat Otto Hahn darauf geschrieben, Zitat, ich beglückwünsche Sie zu dem schönen Erfolg bei Ypern. Auch das muss erwähnt sein, was natürlich krass ist. Lise selbst ging dann im Oktober 1916, also auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkriegs, an das Institut zurück. Unbeeindruckt vom Fortgang bzw. Ausgang des Kriegs setzte sie ab 1917 dort die Zusammenarbeit mit Hahn fort.
1918 gelang den beiden die Entdeckung des Elements Nummer 91, dem Protacinium. Zudem bekam Lise im selben Jahr ihre eigene radiophysikalische Abteilung am Kaiser-Wilhelm-Institut. Ab 1922 durfte Lise auch an der Universität, Achtung, unterrichten und wurde 1926 dann auch, ich halte mich am Stuhl fest, Professorin. Als erste Frau. 1933 musste sie die Stelle allerdings wieder abgeben. Warum? Wir können es ahnen, ihr könnt es euch denken. Die Machtübernahme der Nazis. Dafür ereignete sich in der Forschung selbst bald Bahnbrechendes. Das Deutsche Patent- und Markenamt, ja, das gab es damals schon, schrieb, gemeinsam mit dem Chemiker Fritz Strassmann bildeten Otto Hahn bzw. bildeten Hahn und Meitner seit 1934 eine Arbeitsgruppe, die, inspiriert von Enrico Fermis Experimenten und angestachelt von Irene Curies Fortschritten, an Transuranen forschte und Urankerne mit Neutronen beschoss. Zitat Ende. Lise konnte als Frau und gebürtige Jüdin nur deshalb weiterforschen, weil sie als Ausländerin galt und deshalb einen gewissen Schutz genoss, was sich durch die Annektierung Österreichs 1938 aber schlagartig änderte.
Deshalb flüchtete Lise wenige Wochen später am 13. Juni 1938 nach Schweden mit 59 Jahren in ein neues Land. Geholfen hatte ihr übrigens der berühmte Physiker Niels Bohr, der eine Zugfahrt für sie arrangierte. Begleitet wurde sie vom niederländischen Chemiker Dirk Coster. Doch Lise bleibt nicht untätig dort, sondern setzt ihre Forschungen am Nobelinstitut in Stockholm, also ja, das mit dem Nobelpreis, fort, jedoch unter sehr viel schlechteren Bedingungen. Zudem blieb sie mit Hahn und damit Strassmann per heimlichem Briefaustausch in Kontakt. Noch im Dezember 1938 entdeckten die beiden Männer, auch aufgrund der gemeinsamen Vorarbeit mit Lise, die Kernspaltung der Elemente Uran und Thorium, was eine wissenschaftliche Sensation war. Sie konnten das Ganze jedoch nicht richtig deuten. Hahn beschrieb also Lise das Experiment in einem Brief und deutete an, dass sie zu dritt für diese Entdeckung die Meriten einheimsen könnten. Und jetzt kommt eine recht charmante Geschichte, denn Lises Neffe Robert Frisch, der Sohn ihrer Schwester Auguste, war inzwischen ebenfalls Physiker in Wien und hielt sich damals in Schweden auf. Beide, also Otto und Otto Frisch und Lise, beide arbeiteten nun zusammen an einer theoretischen Erklärung für die beobachtete Kernspaltung und schickten Hahn und Strassmann im Januar 1939 die Ergebnisse und veröffentlichten mehrere Artikel über ihre Theorie. Zudem tauchte in Lises und Otto Frischs Erklärung erstmals ein neuer gängiger Begriff auf, nämlich Kernspaltung.
So, und jetzt müssen wir, Schuster, geh zu deinen Leisten. Die Details können wir leider nicht wirklich interpretieren. Verzeiht es uns. Gerne selbst einmal reinschauen, nachschauen. Vielleicht gibt es auch tolle YouTube-Videos dazu. Das Wissenschaftsmagazin Spektrum zum Beispiel hat einen ausführlichen Artikel darüber veröffentlicht. Die Entdeckungen waren jedenfalls so etwas wie der Beginn des Atomzeitalters. Viel kleiner können und wollen wir hier es auch nicht beschreiben. Ja, das erkannten auch die USA und versuchten, Lise für ihr sogenanntes Manhattan-Projekt zu gewinnen. Das Projekt hatte ein Ziel, den Bau der ersten Atombombe. Lise war jedoch inzwischen Pazifistin geworden, nachdem sie dem Ersten Weltkrieg ja zunächst noch positiv gegenüberstand. Eine wichtige Figur im Manhattan-Projekt war damals Robert Oppenheimer, zu dem ja letztes Jahr, 2023, ein viel beachteter und mit 7 Oscars prämierter Film, darunter auch bester Film, mit Cillian Murphy und Emily Blunt in den Hauptrollen, erschien. Am 6. und 9. August 1945 fanden schließlich die Atomwaffenangriffe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki statt. Die deutsche Wehrmacht hatte bereits im Mai 1945 kapituliert.
Das sind nochmal ganz, ganz andere Geschichten, aber natürlich auch wichtig für diese Geschichte, gar keine Frage. Lise selbst wurde ja, wie erwähnt, unzählige Male, also insgesamt 49 Mal für den Nobelpreis nominiert, darunter von Werner Heisenberg, Max Planck, Niels Bohr und auch Otto Hahn selbst. Doch als es dann soweit war, als die Leistungen um die Erforschung der Kernspaltung 1945 gewürdigt werden sollten, wurde Lise Meitner übergangen. Warum?
Ja. Darüber und jetzt möchte ich ganz kurz an dieser Stelle kurz mal Katrin sagen, es heißt ja immer so, ja, Frauen haben nie was erfunden. Es sind ja halt immer Männer, die die Preise gewonnen haben. Ja, und jetzt hier hört diese Episode, leitet sie weiter, weil hier erfahrt ihr den Grund. Mhm. Ja, es ist echt krass. 49 Mal nominiert für den Nobelpreis und 49 Mal übergangen.
Ja. Warum? Dazu kommen wir gleich noch. Ich liebe deinen Rant, gar keine Frage, weil es ist unglaublich. Und da machen auch die vielen Schulen nichts, die dann Lise Meitner erheben und würdigen. Naja, warum sie übergangen wurde, darüber gibt es zahlreiche Mutmaßungen. Einerseits hat es Otto Hahn trotz seines Versprechens und der jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit Lise vermieden, ihren Anteil an der Arbeit zu würdigen. Spektrum, besagtes Magazin, schreibt dazu, die Entdeckung habe ausschließlich auf chemischen Experimenten beruht, die er und Strassmann erst nach Lise Meitners Weggang aus Berlin durchgeführt hätten. Die Physik, so seine Behauptung, habe nichts zu seinem Erfolg beigetragen, ihn vielleicht sogar eher behindert. Nun,
Arschloch. Arschloch. Ja. So ein Arschloch, sorry. Also.
Das Zitat geht ja noch weiter.
Ja, das Zitat geht weiter. Mann, kann ich mich aufregen. So, Zitat geht weiter. Strassmann, der stets in Hahns Schatten stand, war anderer Meinung. Er betonte, dass Lise Meitner der intellektuell führende Kopf gewesen sei. Durch ihre Korrespondenz mit Hahn habe sie auch nach der Emigration weiter zu der Gruppe gehört. Zitat Ende. Im österreichischen Standard beschrieb Lises Biografenteam David Rennert und Tanja Traxler, die du schon erwähnt hattest, dass der schwedische Chemieprofessor Theodor Svedberg schon 1939 den Auftrag bekam, die Arbeit von Otto Hahn und Lise Meitner zu untersuchen. Der argumentierte, dass Lise Meitner ja physisch abwesend bei der bahnbrechenden Entdeckung war und berücksichtigte die schlimmen Umstände ihrer Flucht auch nicht. Dies führte dazu, dass Otto Hahn 1945 rückwirkend für 1944 den Nobelpreis für Chemie erhielt, alleine.
Unfassbar, ja. Doch eigentlich gab es ja noch den Nobelpreis für Physik. Aber ausgerechnet Manne Siegbahn, der Leiter des Instituts, an dem Lise in Stockholm arbeitete, verhinderte wohl auch aktiv eine Preisvergabe an Lise Meitner im Bereich Physik. Rennert und Traxler glauben, dass er sie einfach zu sehr als Konkurrentin betrachtet hat. Aha.
Vermutlich.
Es mangelte auch danach nicht an Nominierungen für Lise. Zitat aus dem Standard wieder. Eine Nominierung, die es an Deutlichkeit nicht mangeln lässt, geht 1961 ein. Der polnisch-britische Physiker Josef Rotblat begründet seinen Vorschlag für Meitner und Frisch, obwohl die Experimente, die zur Separierung und Isolierung der Spaltprodukte geführt haben, von Professor Hahn ausgeführt worden sind, ist es allgemein anerkannt, dass es Frisch und Meitner gewesen sind, die den Prozess als Kernspaltung erkannt und ihn richtig interpretiert haben. Frisch und Meitner sind daher die wahren Entdecker der Kernspaltung. Leider, so nochmal formuliert, nachdem Lise Meitner starb, aber immerhin. Lise jedoch soll Otto Hahn bis zu dessen Tod 1968 freundschaftlich verbunden gewesen sein und ihm auch nie dessen Bevorzugung beim Nobelpreis
nachgetragen haben, hat ihr eigenes Mitwirken aber immer wieder selbst betont.
Hm. Ja, viel schlimmer als den entgangenen Nobelpreis fand sie, immer nur als Mitarbeiterin erwähnt worden zu sein und nicht die entsprechende Anerkennung bekommen zu haben. Ja, wer kann es ihr verdenken? Die Taz hat zu dem Thema vor kurzem auch geschrieben, Zitat, ein Nobelpreis an Lise Meitner hätte bereits 1945 ein Umdenken in der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen von Frauen befördern können. Es ist anzunehmen, dass sich Physik, Astrophysik und andere MINT-Fächer, ne, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, Fächer nicht so lange als Männerdomänen hätten behaupten können. Frauen blieben Ausnahmeerscheinungen. Seit 1901 wurden ganze 5 Physikerinnen mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Lise hat jedenfalls weiter geforscht und gelehrt. Und 1947 bekam sie an der Technischen Hochschule in Stockholm eine Forschungsprofessur. Sie blieb also auch nach Kriegsende in Schweden.
Während Otto Hahn in der Folge den Vater des Atomzeitalters gab, wurde Lise zumindest in der US-Presse frenetisch gefeiert, galt als Frau des Jahres sowie als jüdische Mutter der Atombombe. Gerade letztere Bezeichnung war für sie jedoch ganz und gar nicht schmeichelhaft. Sie setzte sich für eine ausschließlich friedliche Verwendung der Kernenergie ein. 1955 bekam Lise dann ausgerechnet den Otto-Hahn-Preis für ihr Lebenswerk, vorgeschlagen von Otto Hahn selbst. Anlässlich der Verleihung sagte sie, wenn ich von politischen Problemen absehe, so waren meine in Deutschland verbrachten Jahre die schönsten Jahre meines Lebens. Zitat Ende. 1959 wurde das Hahn-Meitner-Institut, HMI, in Berlin eingeweiht vom damaligen Bürgermeister Willy Brandt. Zu solchen Anlässen fuhr Lise immer wieder gerne persönlich nach Deutschland, verlegte aber nie mehr ihren Wohnort in die alte Heimat, also gewählte Heimat, weil sie kam ja aus Österreich. 1960 ging sie schließlich nach Cambridge in England zu ihrem Neffen Otto Frisch, mit dem sie ja vorher zusammengearbeitet hatte.
Und apropos Otto Frisch, wer mehr zur ganzen Familiengeschichte wissen möchte, die erwähnte Biografie von David Rennert und Tanja Traxler ist sehr zu empfehlen. Das tun wir euch oder packen wir euch gerne auch nochmal in die Shownotes. Und 1963 hielt Lise noch einmal einen vielbeachteten Vortrag in ihrer Heimatstadt Wien, die sie nun zum letzten Mal sah und über das Interesse an ihrer Person gerührt war. In dem Jahr erschien mit Wege und Irrwege der Kernenergie auch ihre letzte Publikation. Zu der Zeit war sie als jahrzehntelange Kettenraucherin schon gesundheitlich angeschlagen.
Mir fällt gerade auf, dass ich vorhin sagte, dass sie 1961 schon verstorben sei, als diese Ehrung kam. Das stimmt natürlich nicht ganz, ja, weil sie erst danach starb.
Das
möchte ich nur mal kurz erwähnen. Nö, müssen wir gar nicht rausschneiden. Auch wir machen Fehler, Ladies and Gentlemen. Das lag jetzt nur an mir und nicht an Daniel, an den jetzt nochmal besondere Grüße rausgehend. Vielen Dank, dass du uns so wundervoll mit deiner Skriptarbeit unterstützt. So, 1966 wurden Lise, Hahn und Strassmann mit dem Enrico-Fermi-Preis der US-Atomenergiekommission ausgezeichnet als Team. 1967 folgte das Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst der Republik Österreich, die höchste Auszeichnung Österreichs für wissenschaftliche Leistungen. Am 27. Oktober 1968 dann starb schließlich Lise in Cambridge, kurz vor ihrem 90. Geburtstag. Und ihr Biografenteam zitiert sie zum Abschluss mit den Worten: Ich kam immer zu dem Schluss, dass das Leben nicht einfach sein muss, solange es nur nicht inhaltslos ist. Und dieser Wunsch wurde mir erfüllt.
Sehr schön. Auf ihrem Grabstein in Bramley in der englischen Grafschaft Hampshire steht die Inschrift zu Deutsch: Eine Physikerin, die nie ihre Menschlichkeit verlor. Und auch wenn ihr der Nobelpreis versagt blieb, über den Katrin und ich uns jetzt mehrfach schon aufgeregt haben, bekam Lise doch eine unfassbare Zahl an Auszeichnungen. Bitte gern auch selbst nochmal nachschauen, welche das waren.
Zudem ist sie Namensgeberin vieler Preise, auch von Schulen und Instituten, die wir ja eingangs schon erwähnt haben. 1997 wurde auch ein Element nach ihr benannt, das Meitnerium, eine, wenn auch späte, so doch wohlverdiente Ehre.
Absolut. Ja, und dennoch kann ich meine gewisse Wut, wie ihr schon mitgekriegt habt, über diese Ungerechtigkeit nicht ganz leugnen. Was für eine Frau und was für eine Leistung, die wie so oft von Frauen in der Wissenschaft aus dieser Zeit einfach verwehrt blieb. Und es ist hoffentlich klar geworden, warum Lise Meitner in diesen Podcast gehört. Katrin.
Sie war eine Pionierin, nicht nur der Kernenergie, sondern in so vielen Fällen als Frau, die anderen den Weg geebnet hat. Die ein Vorbild war, wie auch Marie Curie und viele andere vergessene und unvergessene Frauen der Wissenschaft bzw. Schafften. Wir verneigen uns vor euch, und wenn wir hier kaum über ihr Privatleben als Erwachsene gesprochen haben, dann liegt es daran, dass sie es auch nicht unbedingt an die große Glocke hängte. Und wir tun es jetzt auch nicht mehr.
Zum Abschluss noch ein Zitat von ihr selbst zu ihrer Rolle als Frau in der Forschung. Als ich vor mehr als 50 Jahren an der Wiener Universität Mathematik und Physik zu studieren begann, war ich sehr stark beeindruckt von der neuen Gedankenwelt, die mir eröffnet wurde. Infolgedessen habe ich auch sehr wenig über die Entwicklung der Frauenbewegung gewusst. Vor allem war mir nicht klar geworden, was sie für die verschiedenartigsten Probleme bedeutet, die das individuelle Leben und das Gemeinschaftsleben in der menschlichen Gesellschaft in sich schließen. Später habe ich begriffen, wie irrtümlich diese meine Auffassung war und welchen Dank jede speziell in einem geistigen Beruf tätige Frau den Frauen schuldig ist, die um die Gleichberechtigung gekämpft haben. Zitat Ende.
Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen, außer unserem Hinweis zum Schluss.
Abonniert unseren Podcast, wenn ihr mehr über wundervolle weibliche Vorbilder lernen möchtet. Erzählt anderen davon und schreibt uns gern. Wir freuen uns immer über Nachrichten, positive Bewertungen und 5 Sterne.
Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt, und wir machen jetzt Feierabend. Alles Liebe für euch.
Alles Liebe.
Und tschüss.